Also selbst wenn das Projekt schon angefangen hat und es ändert sich noch etwas in der 3D-Planung, wird dann automatisch im schon vergebenen Leistungsverzeichnis ein Nachtrag generiert mit entweder Massenmehrungen, Minderungen oder neuen Positionen, sodass ich also auch dort schon davon profitiere.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Cut Talk. Mein Name ist Jörg Lantsch und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über Computer-Aided Design. Digitale Planung ist im Baubereich eigentlich schon lange der Standard. Doch die Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, das ist immer noch eine spannende Frage. Und wie können zum Beispiel die Bereiche Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von der Digitalisierung profitieren? Diese Frage erörte ich heute mit Thomas Kurzweg von G&W Software. Hallo Thomas.
Schönen guten Tag, Jörg.
Ja, springen wir gleich rein. Vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen was über die Firma G&W Software und über dich, was ihr so tut, was dich so umtreibt und genau, einfach ganz locker erzählen.
Die G&W Software AG gibt es als G&W seit 1982, also seit über 40 Jahren, kümmern wir uns um das ganze Thema Kostenverfolgung, Baukostenmanagement und ja, insgesamt haben wir als Kunden natürlich Planer und Ingenieure, wie es sich für Baukosten gehört. Aber seit Anfang der 90er Jahre haben wir auch Kunden aus dem Auftraggeberbereich. Das heißt also Stadtwerke, Versorger, Kommunen. Darin unterscheiden wir uns halt auch von vielen anderen AFA-Programmen, die wirklich nur rein die Planungsseite betrachten und nicht auch die Betreiber- und Auftraggeberseite. Ich selber bin seit 14 Jahren bei G&W in der Niederlassung Berlin. Bereich Kundenbetreuung und Vertrieb tätig und bin also an allen Themen, was so die Digitalisierung am Bau betrifft, sehr aktiv, also auch auf Social Media, auf LinkedIn und so weiter, weil ich einfach mit positiven Geschichten aus der Praxis das ganze Thema vorantreiben will und mache das also auch mit unseren Kooperationspartnern, mit unterschiedlichen Textanbietern, Partnerfirmen, elektronische Vergabe oder halt wie Verbisoft dann auf der CAD-Seite, dass ich wirklich die ganze Wertschöpfungskette betrachte und dort für die Kunden und auch die Betreiber den größten Mehrwert aus der ganzen Geschichte nehme. Und geht natürlich immer um Planungs- und Kostensicherheit, weil am Ende geht es immer um die Kosten und darum strickt sich eigentlich alles in der gesamten Wertschöpfungskette am Bau.
Genau, das ist ja Kosten am Bau, da hat man ja manchmal das Gefühl, wenn man nicht aus der Branche ist, so wie ich, dass Projekte, gerade so öffentliche Auftraggeber, die werden A, dauern sie viel länger und B, werden sie viel, viel teurer. Ist das ein politisches Problem oder ein planerisches Problem? Planen die Leute schlecht oder ist das politisch einfach, wird da ein bisschen kostenbewusst geschönt?
Genau. Ja, ich glaube von beiden ein wenig. Ne? Also ich denke, unsere Planer in Deutschland sind schon sehr, sehr gut. Aber natürlich kann es immer Umstände geben, die man vielleicht nicht bedenkt. Das kennt ja jeder aus seinem beruflichen oder persönlichen Umfeld. Ne? Man versucht immer bestmöglich alles zu machen. Aber kann halt immer irgendwas vergessen. Und dann gibt's halt mal eine U-Bahn-Verlängerung in Berlin, wo man halt vergessen hat, dass der Boden, den man da rausholt, für die U-Bahn auch irgendwo hin muss. Kann halt passieren. Aber auch da hat eigentlich der Auftraggeber ja auch eine Pflicht, da mal drauf zu schauen und zu sagen, oh, was machen wir eigentlich mit dem ganzen Aushub? Auf der anderen Seite, ja, gibt's natürlich auch Projekte in Berlin, haben wir natürlich den Flughafen so als Beispielprojekt und das startete eigentlich als Flughafen mit ein bisschen Shopping Mall und dann hat man dann politisch entschieden, nee, wir wollen da doch den Flughafen viel größer machen und wenn ich dann halt noch ein Geschoss draufsetze, dann stimmen natürlich alle Planungen, die vorher gemacht wurden, nicht, sowohl die Kosten nicht, aber auch die Planung nicht. Und eine Entlüftungsanlage für ein Geschoss ist halt was anderes als für zwei Geschosse und deshalb denke ich, dass da an beiden Seiten geschraubt werden muss. Aber ich kann dich beruhigen, das ist nicht nur in Deutschland so. Ich war ja letzte Woche gerade in der Schweiz. Da haben wir uns auch ganz intensiv darüber unterhalten, ist es jetzt nur in Deutschland so oder nicht? Und da habe ich dann also erfahren, also auch in der Schweiz, wo alles perfekt läuft, gibt es halt auch Bauvorhaben, wo in Tunneln falscher Beton verwendet wurde. das Wasser dann durchdringt und man das dann wieder neu machen muss. Da werden auch Brücken gebaut, wo man hinterher feststellt, oh, die sind zu schmal, da kommt man gar nicht mit dem rüber, was da eigentlich drüber soll. Und dann muss man das auch wieder entsprechend machen. Also das ist halt ein grundsätzliches Problem. Überall, wo geplant wird, versucht man an alles zu denken, aber können halt immer mal Fehler passieren. Das ist einfach okay. So.
Reden wir mal über Digitalisierung und das Thema BIM. Das ist ja im Baubereich irgendwie, hat man so das Gefühl, das ist allgegenwärtig. Für viele ist BIM sowas, erstmal 3D-Planung, ein 3D-Modell haben, also vom Architekten und von der Planung und der Ausführungsplanung noch. Aber dass es viel mehr Möglichkeiten gibt. Und jetzt kommt ihr ja ins Spiel, dass ihr sagt, auf Basis eines BIM-Modells kann man auch das Thema AFA behandeln. Erzähl doch mal da ein bisschen was drüber. Wie, also das könnte ja in der idealisierten Welt, stelle ich mir das immer vor, ich muss es ja nie machen, könnte das ja alles sehr einfach sein.
Genau. Also erstmal geht es ja um die Begrifflichkeit BIM. Ne? BIM ist halt kein Produkt, was ich mir kaufen kann. BIM ist ein modellbasierter Prozess, also das ist ja eigentlich, ne? Also Dreh- und Angelpunkt ist natürlich schon das 3D-Modell, was dann auch entsprechende Informationen enthält, die dann auch wiederum die richtigen Informationen sein müssen, damit ich dann aus einem solchen Modell dort Informationen für die Kostenplanung zum Beispiel enthalten habe. Wenn ich also sage, nee, in der CAD habe ich nur die Dimensionen drin, dann reicht es halt nicht, weil zu den Kosten gehören halt auch Qualitäten, Materialien und so weiter. Also da muss man halt schon schauen. Ne? Aber das ist halt auch wieder eine Abstimmungsgeschichte und auch das gehört ja zu jedem Prozess dazu, dass man sich also abstimmt. Das sogenannte EVA-Prinzip, ne? Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe. Das heißt also, was bekomme ich, was erstelle ich da draus und was braucht der Nächste aus meinem Prozess? Und das ist natürlich in der BIM-Prozesskette ein bisschen komplizierter als nur in einem firmeninternen Prozess, weil halt alle am Bau Beteiligten damit rein müssen und sich abstimmen müssen. Also man muss erst intern beim Planungsbüro zum Beispiel sich abstimmen, wie soll der Prozess aussehen und dann aber auch mit allen anderen Beteiligten. Und da sind wir auf einem, glaube ich, schon sehr guten Weg. Und ich hatte gesagt, wir haben also auch Auftraggeber als Kunden und die Betreiber sind also am Ende ja die in der Wertschöpfungskette am Ende, die also davon eigentlich profitieren, wenn sie dann ein entsprechendes 3D-Modell haben, was alle Merkmale enthält, die man auch für den Betrieb eines solchen Projektes braucht. Oder zum Beispiel, wenn ich also einen Wasserversorger nehme, wo dann halt das Kanalnetz digitalisiert vorliegt, kann ich also dann mit diesem 3D-Modell, wenn die nächste Sanierung ansteht, natürlich viel, viel schneller auf Kosten kommen, dort Dimensionen rausnehmen, Qualitäten rausnehmen. Oder auch, wenn ich sehe, Wohnungsbaugenossenschaft, ne, weil der größte Teil am Bau ist eigentlich der Sanierungsbau, gar nicht der Neubau. Und da kann ich natürlich als Wohnungsgenossenschaft zum Beispiel meine Häuser digitalisieren. Und viele haben ja auch schon in früheren Jahren seriell gebaut. Das heißt also, dass Wohnungsgenossenschaften einen bestimmten Gebäudebestand haben, die alle ähnlich sind. Und die kann ich vom Prinzip her alle digitalisieren und kann dann aus dem 3D-Modell sagen, dort muss jetzt dieser oder jener Raum saniert werden und kann dann darüber meine Kostenplanung machen. Da muss vielleicht noch der Hausmeister sagen, was ist da für ein Belag auf dem Boden, wenn es noch nicht im Modell drin ist. Aber ansonsten bekomme ich alle Masseninformationen aus einem solchen Geschichte raus. Und das ist halt der Mehrwert am Ende. Und da bewegen wir uns hin. Derzeit sind wir, glaube ich, schon ganz gut in den Planungsphasen. Also diejenigen, die wirklich diesen modellbasierten Prozess angefangen haben, wollen eigentlich gar nicht mehr davon weg und sagen, wie konnten wir das vorher überhaupt schaffen? Das ist aber wie mit allen Dingen, die halt eingeführt werden. Irgendwann gab es die ersten CAD-Programme und da hat man gesagt, das ist so ein Quatsch. Und heute kann sich keiner mehr vorstellen, eine CAD-Planung oder ein Modell zu planen ohne so ein CAD-Programm. Und ich glaube, das ist einfach ein Entwicklungsprozess an der Stelle. Und alle am Bau können davon profitieren.
Sprechen wir mal über Schnittstellen. Es gibt ja jetzt mit IFC einen Standard für, wie ein BIM-Modell aussehen soll. Das allerdings natürlich nicht mit gleich festgelegt, wie tief die Informationen drin sind oder wie genau sie sind. Also was du eben sagtest mit Qualitäten und Details. Aber die Schnittstellen an sich, wenn man ein IFC-Modell hat, das funktioniert heute schon nahtlos. Also vom Architekten, der den Entwurf macht, bis zu euch, sagen wir, oder einem Facility Management.
Genau. Also frag 5 Leute, du hast 6 Meinungen dazu. Das ist wie mit allen Geschichten. Ich denke, IFC ist wirklich ein Standard, der geschaffen wurde. Funktioniert im Hochbau schon sehr gut. Für Infrastruktur sind immer noch die Verhandlungen, weil halt je mehr Beteiligte, umso länger dauert das Ganze. Und IFC-Standard soll ja nicht nur in Deutschland gelten, nicht nur in Europa, sondern das soll ja ein weltweiter Standard sein. Und da gibt's halt ganz, ganz viele Interessen. Aber ich glaube, das, was also derzeit in der IFC-Datei möglich ist, reicht in jedem Fall für die Kostenplanung aus. Und es gibt auch schon Mechanismen, dass ich also solche Modelle zum Beispiel auch für die Ausschreibung verwenden kann. War früher also auch undenkbar, aber mittlerweile gibt es also AFA-Programme, die sogenannte BIM-LV-Container schreiben können. Das heißt also, ich habe zum einen die IFC-Datei, das Modell. Ich habe zum anderen eine sogenannte GEB-Datei, mein Leistungsverzeichnis. Und ich habe eine Datei dort drin, die vom Prinzip her sagt, diese Leistungsposition befindet sich an diesem Bauteil oder an diesen Bauteilen. Und wenn ich das also als ausschreibungsbegleitendes Dokument dem Auftragnehmer mitgebe, dann kann der diese Datei öffnen. Gibt mittlerweile auch Ausschreibungsprogramme, die einen entsprechenden Viewer haben, dass man das machen kann. Und dann kann der also nicht nur die Leistungsposition mit der Beschreibung sehen, sondern hat auch dazu die Visualisierung, das visualisierte Bild. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, dass man diese Prozesskette weiter fortsetzt. Und da ist halt IFC der Standard. Und wir reden halt immer über Open BIM Lösungen, dass es also auch wirklich flexibel ist. Ne? Was heißt Open BIM? Open BIM heißt, aus der CAD kommt halt eine nach dem IFC Standard geschriebene Datei raus, so dass ich die also in anderen CAD Programmen, aber auch in Ausschreibungsprogrammen verwenden kann. Und nicht nur spezielle Dateien austauschen kann, sondern wirklich über die gesamte Prozesskette programmunabhängig solche Dateien austauschen kann und Informationen daraus ziehen kann.
Genau, jetzt sprechen wir mal über eure Software, die nach einem US-Bundesstaat benannt ist oder nach einem VW-Bus-Modell, wie man es nennt. Das ist dann so eine Software, in die man ein IFC-Modell einfach einlädt und dann kommt mit wenig Aufwand eine Ausschreibung raus. Und gegebenenfalls kann man damit auch die Abrechnung machen, oder?
Genau, ja. Also einfach ist halt immer relativ. Ne? Also es ist halt schon so, ich lade halt mir diese IFC-Datei rein. Dort gibt es dann bestimmte Bauteilbeschreibungen. Und dann muss ich einmal den Anführungsstrichen Aufwand betreiben, dass ich halt sage, bei diesem und jenem Bauteil oder bei diesen und jenen Bauteilgruppen, ne, ob jetzt Fenster, Wände, Kanäle, was auch immer, aus diesen IFC-Informationen brauche ich ja unterschiedliche Daten für die entsprechenden Bauteilvarianten. Das kann ich mir über einen sogenannten Regelmanager einmal zusammenstellen. Kann also sagen, bei dem Bauteil brauche ich die und diese Informationen oder jene Informationen. Das kann ich in der California abspeichern. Und beim Import werden dann die Bauteile entsprechend den Regeln beschrieben. Es gibt auch Standardimporte, die funktionieren schon sehr, sehr gut. Aber im Normalfall kommt man ganz schnell an den Punkt, wo man sagt, ich brauche aber noch diese oder jene Information. Das geht aber über einen sogenannten Regelmanager sehr, sehr einfach umzusetzen. Und dann anhand der Regeln werden dann halt die Bauteile in dem Ausschreibungsprogramm beschrieben, jedes einzelne Bauteil. Und es gibt dann wieder Regeln, wonach gleiche Bauteile in sogenannten Bauteilgruppen zusammengefasst werden in einem Bauteilkatalog. Und dann muss ich also einmal sagen, für eine bestimmte Bauteilgruppe, um diese zu errichten, brauche ich diese und jene Leistungen. Und dann, wenn das einmal beschrieben ist, dann kann ich daraus die Leistungsverzeichnisse generieren und diesen Katalog, wo ich es einmal festgelegt habe, und auch diesen Regelmanager kann ich immer wieder verwenden. Das heißt also, ich kann mir für entsprechende Projekttypen solche Kataloge und Regelmanager aufbauen, kommt dann das zweite Projekt rein, wird der Regelmanager drüber laufen, wird die Bauteile generieren, die Bauteilvarianten generieren und sagt dann, in dem Katalog kenne ich ja diese Variante schon, wird es automatisch bemustern und ich muss mich dann halt nur noch um die 20-30% Bauteile kümmern, die neu hinzugekommen sind oder die halt einmalig sind in diesem Projekt und ich habe alles transparent. Ich kann dann aus diesen Bauteiltypen kann ich dann halt meine Elemente generieren und kann dann aus diesen Elementen, aus den Teilleistungen meine Leistungsverzeichnisse generieren. Und ich habe dann in den Leistungsverzeichnissen auf den einzelnen Leistungspositionen auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, wo überall wird diese Leistungsposition verwendet. das Ähnliche hast du eben schon gehört. Und das ist dann die Grundlage dafür, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt dieses 3D-Modell mit dem entsprechenden Leistungsverzeichnis des Gewerks oder der Gewerke das Ganze als BIM-LV-Container exportieren, sodass dann der Auftraggeber und auch der Auftragnehmer die Möglichkeit haben, das Leistungsverzeichnis im Zusammenspiel mit dem Modell sich anzuschauen. Und Gleiches kann ich theoretisch auch in der Abrechnung verwenden. Also da sind die Kalkulationsprogramme noch nicht so weit, dass die solche Dateien schreiben können, aber es ist ja ein Prozess, der sich entwickelt. Und vor einem Jahr wussten wir noch gar nicht, dass man sowas auch für eine Ausschreibung verwenden kann, aber da geht halt entsprechend viel voran und da bin ich halt auch dabei, mit ganz verschiedenen Kooperationspartnern da zusammenzuarbeiten, dass wir diesen Prozess vorantreiben.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es so wie bei vielen Sachen. Beim ersten Projekt ist es schon Aufwand. Du hast von Regeln gesprochen, die man ja wahrscheinlich irgendwo erstellen muss. Aber ich stelle mir jetzt vor, jemand, der Bürohäuser baut, immer wieder ähnlich. Also Bürohaus ist immer ähnlich. Ja? Man hat Aufzüge und Büros und Fenster und Klimaanlagen und Bodenbelege und Wände. Der Warennutzen beginnt dann bei Bürohaus Nummer 3 oder 5 oder 2 vielleicht, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall, die Arbeitserleichterung wird umso besser, je öfter man das verwendet. Habe ich dich da richtig verstanden? Weil die Sachen schon einmal die Regeln erstellt sind und auch schon die Kataloge vorhanden sind.
Genau, also den Nutzen habe ich auch schon beim ersten Projekt, weil wir haben ja vorhin schon festgestellt am Anfang, es gibt also kaum ein Projekt, was ohne Veränderungen durchläuft. Sei es, der Bauherr hat neue Wünsche oder in der Planung ergeben sich neue Sachen. Und wenn ich also das einmal bemustert habe in dem ersten Projekt und es kommt eine Änderung, muss ich normalerweise wissen, wenn sich dort ein Bodenbelag ändert, dann muss ich an der und der und der Stelle im Leistungsverzeichnis muss ich Positionen anpassen. Bei der modellbasierten Arbeitsweise und elementorientierten Arbeitsweise ist es halt anders. Da muss ich nur wissen, an diesem und jenem Element hat sich etwas geändert. Dann ändere ich dort zum Beispiel eine Qualität oder ich kann auch ein Update einspielen. Das heißt also, wenn ich in der CAD-Planung etwas ändert, ändern sich irgendwelche Dimensionen, Wände fallen weg, kann ich also ein Update einspielen. Das trifft dann auf die schon vorhandenen. Ich bekomme ein Protokoll, dieses Bauteil ist weggefallen, dieses Bauteil hat sich in der Dimension geändert, dieses Bauteil ist dazugekommen und automatisch ändern sich natürlich die Massen, die Leistungspositionen und so weiter durchschlagend bis ins LV. Also selbst wenn das Projekt schon angefangen hat und es ändert sich noch etwas in der 3D-Planung, wird dann automatisch im schon vergebenen Leistungsverzeichnis ein Nachtrag generiert, mit entweder Massenmehrungen, Minderungen oder neuen Positionen, so dass ich also auch dort schon davon profitiere, weil ich muss mir keine Gedanken machen, welche Positionen sind eigentlich mit diesem Bauteil alle verbunden, sondern da kann ich also auch schon einen sehr, sehr guten Effekt erreichen und halt Planungssicherheit und Kostensicherheit.
Okay, das ist ja eigentlich ein klassisches Thema Automatisierung. Ja. Also wenn ich das sehe, ich meine, ich als Kommunikationsmensch mit einer Agentur, die einzige Software, die ich verwende außer Word zum Texte schreiben, ist ein bisschen Buchhaltung. Und das funktioniert ja heute auch irgendwie mehr oder weniger vollautomatisch, dass ich Belege hochlade und das schon richtig verbucht wird und es auch genau sieht und die Überweisungen automatisch getätigt werden. Das ist Software, die, sagen wir mal, Verwaltungsvorgänge automatisiert. So ist das auch zu verstehen mit eurer California X, gell?
Genau, so ist es ja.
Okay. Wo geht's denn hin? Wenn ihr das jetzt alles habt, dann könnt ihr das weiterverkaufen und euch ansonsten zurücklehnen. So ist es natürlich nie, das weiß ich auch. Wie entwickelt sich denn so ein System weiter, oder? Wo entwickelt sich so dieses gesamte, sagen wir, Softwarekonstrukt von der ersten Entwurfsplanung bis zur Abrechnung oder dann Facility Management weiterhin?
Genau.
Was wird
also
noch besser?
Genau. Zum einen natürlich, Software wird halt nie fertig, weil die Software muss ja dem Kunden nutzen und nicht den Entwicklern. Das heißt also, die Kunden haben immer Wünsche. Und wenn sie also einmal mit so einem System anfangen, dann kommt halt automatisch die Frage auf, kann ich damit noch dies oder das oder jenes machen? Das ist das eine, womit sich die Software beschäftigt. Zum anderen gibt es natürlich dann auch gesetzliche Vorgaben, die so eine Softwareentwicklung vorantreiben. Zum Beispiel aktuelles Thema ist halt die elektronische Rechnung. Das ist also ein Thema sowohl für die Bauherren, aber auch natürlich für die Planer, die dann ab 1.1.27 B2B-Geschäft ist also die Regel, die elektronische Rechnung im X-Rechnung- oder Zugpferdformat. Und wir haben also mit Beschluss der entsprechenden Gremien, dass es dann Pflicht wird, haben wir also im letzten Jahr schon unser erstes Modul für den E-Rechnungsimport entwickelt und freigegeben. Das heißt also, wenn eine elektronische Rechnung kommt, kann ich die in die California einspielen, kann dann als rechnungsbegleitende Unterlage, im Idealfall ist dann auch ein elektronisches Aufmaßblatt dabei, das kann ich entsprechend einspielen in die California und mit der Version, mit der nächsten Version, die jetzt kommen wird, dann wird auch automatisiert geprüft, welches Aufmaßblatt habe ich, welche Positionen sind davon betroffen im Leistungsverzeichnis, stimmt der Einheitspreis mit der Masse und dem Gesamtpreis überein und stimmt am Ende dann die elektronische Rechnung überein und ich bekomme dann entsprechendes Protokoll, wo also genau ausgegeben wird, da hat der Unternehmer einen falschen Preis verwendet oder dies oder das oder jenes stimmt nicht und damit spare ich mir natürlich so viel Zeit als Planungsbüro, aber auch als Auftraggeber, wenn ich die Rechnungen selber prüfe. Das sind halt automatisierte Prozesse und da müssen wir natürlich dranbleiben, die müssen wir umsetzen, denen nehmen wir uns auch an und halt auch diese Geschichten mit BIM-LV, Container-Export und so weiter. Das sind halt alles Prozesse, die wir natürlich haben. Die zweite Herausforderung sind natürlich die technologischen Anforderungen. Das heißt also, hat er gesagt, seit über 40 Jahren entwickeln wir unsere Software und inzwischen ist halt so eine browserbasierte Anwendung eigentlich state of the art, ist natürlich bei einem 40 Jahre wachsenden Programm, kann ich jetzt nicht mit dem Finger schnipsen und alles umstellen, aber natürlich sind wir seit Jahren schon dabei, das entsprechend umzubauen im laufenden Betrieb, mehr oder weniger, ne, weil alle wollen ja ihre Daten weiterverwenden und wir wollen also keinen Break, wo wir sagen, so ihr müsst jetzt alles neu eingeben, weil alle Daten, die ich drin habe, ist ja auch Wissen, die ich für Planung und Abrechnung verwenden kann. Deshalb muss man das halt so ein bisschen Schritt für Schritt machen, aber da sind wir halt dabei, das technologisch zu ändern. Andere Sache sind halt auch, dass immer mehr Software auch in sogenannte Cloud-basierte Lösungen geht. Heißt also, da bieten wir auch seit 5 Jahren die Möglichkeit an, dass wir über einen Cloud-Anbieter die California ausliefern. Und dann hängen damit natürlich auch wieder kaufmännische Prozesse zusammen. Früher hat man eine Software gekauft, eine Softwarepflege abgeschlossen. Inzwischen gibt es Abo-Modelle und im Zusammenhang mit der Cloud auch sogenannte SaaS-Modelle, wo ich also nur einen Preis zahle und dann habe ich die Software inklusive der IT-Infrastruktur gekauft. Und das haben wir also auch alles in den letzten 1-2 Jahren entwickelt. Und bei G&W ist es halt so, unsere Kunden können wirklich komplett entscheiden, welches Modell sie möchten, auch welches Finanzmodell. Ne? Der Trend geht ja immer mehr dazu hin, Abo-Modelle zu nehmen. Und wir sagen aber nein, wir wollen alles anbieten, also der Kunde soll entscheiden, was für ihn günstig ist und was für ihn passt. Macht natürlich die Beratung ein bisschen komplexer, aber am Ende, glaube ich, macht es die ganze Sache auch flexibel. Und wenn man es dem Kunden einmal erklärt hat, im Normalfall haben die schon im Kopf, ja, ich will lieber ein Abo-Modell, lieber laufende Kosten als einmal große Kosten oder die Tendenz geht zum Kauf hin. Und so entwickelt sich vom Prinzip her das alles weiter. Und so wird auch die Zukunft sein. Wird also immer mehr in die Digitalisierung gehen. Irgendwann haben wir die digitale Abrechnung. Es gibt jetzt schon Drohnen, die Baustellen befliegen, die Prozessstände abgeben und daraus Punktwolken erzeugen. Aus den Punktwolken kann ich dann wieder eine IFC-Datei erzeugen und die kann ich auch jetzt schon in der California für die Abrechnung verwenden. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo es hingeht. Und dann werden wir also dann irgendwann auch den letzten Schritt machen, dass wir dann auch sagen, in dem Modell steckt dann halt auch drin, was halt die Betreiber wissen müssen. Also was wurde am Ende wirklich verbaut? Das ist also der nächste Schritt. Aber ich glaube, das geht dann auch voran. Und wir sehen, wie in den letzten 2-3 Jahren diese BIM-Geschichte wirklich in der Praxis angekommen ist, dieser modellbasierte Prozess. Und ich glaube, das ist die Zukunft.
Okay. Danke. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Abschluss. Ich fand es sehr spannend. Vielleicht finden viele so BAFA sehr ein trockenes Thema. Ich kann mich trotzdem begeistern, wenn man sowas automatisiert, auch wenn es nur ein Verwaltungsprozess ist und nichts Kreatives, was der Architekt irgendwie sich ausdenkt und was schön sein muss oder sonst was hat. Also auf jeden Fall Kosten ist, glaube ich, im Bau immer ein wichtiges Thema. Thomas, so ist das, vielen Dank. Das war spannend.
Sehr gerne, lieber Jörg. Dann
euch eine schöne Zeit.
Bis dann.
Dankeschön. So, und für die Hörer noch, ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen. Falls ja, sagen Sie es mir gerne mal. Ich höre auch gern Lob. Falls nein, ich höre auch gerne Kritik. Feedback ist immer willkommen. Dafür nehmen Sie am besten die E-Mail-Adresse info@captalk.de oder Sie erreichen mich auch über LinkedIn. Schreiben Sie mir einfach, auch wenn Sie einen Vorschlag haben für ein Thema oder selbst mal Gast sein wollen beim CapTalk. Und letzte Bitte, wie immer, falls Sie es nicht schon längst gemacht haben, klicken Sie jetzt schnell auf Abonnieren oder Folgen und dann verpassen Sie keine weitere Episode des CapTalks. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören.